Money on Her Mind, der DK-Finanz-Podcast. Von Frauen für Frauen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem DK-Finanz-Podcast rund um Geld- und Karrierethemen. Wir freuen uns riesig, denn wir sind heute mal wieder live on stage mit unserem Podcast und zwar in Neumünster bei der Sparkasse Südholstein. Wir, das sind wie immer DK-Volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann und ich, Tanja Heinrich, Marketingmanagerin bei der DK Bank. Und zu Gast bei uns auf der Bühne und am Mikrofon sind heute Sandra Eppinger und Franziska Mello von der Firma Mello. Hallo und schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Hallo ihr drei, ich freue mich aufs Podcasten.
Sandra und Franzi, das Unternehmen Firma Mello ist ja ein Unternehmen in der Baubranche und zwar ganz genau gesagt im Bereich Trockenbau. Also eigentlich, vielleicht könnte man sagen, sogar ein Unternehmen wie viele, aber gibt es etwas, was euch ganz besonders macht?
Ja, das Besondere würde ich mal sagen, ist, dass ich die Chefin bin seit ungefähr einem Jahr und dass meine Mutter vorher auch als Frau den Betrieb geleitet hat, sehr, sehr viele Jahre. Wir sind ein Handwerksbetrieb, wir machen Trockenbauarbeiten, Trennwände, abgehängte Decken.
Und das ist ja schon eigentlich eine interessante Konstellation, so ein richtiges Frauenunternehmen. War das denn schon immer so oder Sandra, du hast das Unternehmen ja auch mal übernommen?
Ja. Also ich habe bin in das Unternehmen 1989 eingestiegen. Damals war mein Vater der Chef, ein Patriarch vor dem Herrn, ein Macher, ein toller Mensch. Er ist dann 2003 krank geworden, dann habe ich den Betrieb alleine geführt. Das war eine sehr schwierige Zeit, wir hatten die Baukrise. 2006 hat er mir den Betrieb überschrieben, meinte aber, er kann mir die Pflichten aufdruieren. Aber er hat noch das Sagen. Das war sehr schwierig. Und als ich dann entschieden habe oder als Franzi entschieden hat, den Betrieb weiterzuführen, habe ich gesagt, genau so will ich das nicht machen. Wenn sie den Betrieb übernimmt, dann bitte ganz oder gar nicht.
Und kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen näher drauf eingehen? Franzi, du bist die alleinige Chefin des Unternehmens und Sandra, für dich ist das auch in Ordnung, dass Franzi, die vielleicht auch ein bisschen weniger Erfahrung hat, als du die Geschäfte ganz alleine führt, also gerade weil du sagst, dass das bei dir damals und deinem Papa vielleicht ein bisschen anders gelaufen ist.
Ja genau, also ich habe das Unternehmen vor einem Jahr übernommen. Ich bin seit 2019 mit im Betrieb und musste sofort mit ran. Ich durfte alles machen, ich durfte Entscheidungen treffen. Die sind manchmal gut gewesen, manchmal nicht so gut, wurden aber auch von allen getragen. Und ich glaube, das hat auch die Übergabe so einfach gemacht, weil ich mich ausprobieren durfte. Ich hatte oder habe super Kollegen an meiner Seite, die ich immer um Rat fragen kann. Und das Gleiche auch mit meiner Mama, die auch immer noch da ist. Natürlich ihre Freiheiten hat, also dann ist mal eine 3-Tage-Woche. Oder sie nimmt jeden Tag den Hund, was natürlich auch eine Hilfe ist für mich. Aber auch gerade in den ganzen betrieblichen Fragen habe ich sie immer an meiner Seite.
Und Sandra, war es denn für dich von Anfang an klar, dass du mal den Betrieb von deinem Vater übernehmen würdest?
Nein, das wollte ich eigentlich nie. Also ich bin gelernte Diätassistentin und hatte eigentlich mit Trockenbau gar nichts am Hut. Das hat sich dann aber aus privaten Gründen ergeben und da hatte er mich gefragt. Und ich hatte halt meine Mutter im Büro, meine Tante in der Buchhaltung und meinen Vater halt als Bauleiter und Macher. Und da habe ich gesagt, gut, ich probiere es mal ein Jahr aus. Und irgendwann sagte meine Kollegin, Sandra, du hast nächstes Jahr 30-jähriges Betriebsjubiläum, wie wollen wir das feiern? Ich sagte, das kann gar nicht sein, ich wollte das ja gar nicht machen.
Es war doch nur ein Jahr.
Es war doch nur ein Jahr, nein, aber es macht mir super viel Spaß und so bin ich dazu gekommen.
Und Franzi, als du dann den Betrieb übernommen hast oder überhaupt auch schon, als du eingestiegen bist, das waren ja dann schon ganz andere Zeiten. Und es war ja auch besonders, Sandra hat es ja vorhin schon gesagt, ihr hattet damals schwierige Zeiten. Als du den Betrieb jetzt übernommen hast, wart ihr deutlich besser aufgestellt. Und hast du denn schon als junge Frau, also vor deinem Einstieg oder vielleicht mit deinem Einstieg, gewusst, dass du dann mal die Chefin wirst und Sandra beerbst als Chefin des Unternehmens Mello?
Nein. ich habe erst den mittleren Schulabschluss gemacht, bin dann ein Jahr im Ausland gewesen, weil ich nicht wusste, was ich machen will. Dann kam ich wieder und dachte, ja gut, dann macht man halt Abi und nach dem Abi studiert man dann halt irgendwie. Wollte eigentlich Medizin studieren, dafür hat das Abi dann doch nicht ganz gereicht. Hab dann Biologie studiert in Hamburg. nach einem Semester gemerkt, nee, also nur im Labor sitzen, wenn man überhaupt einen Job bekommt, die Alternative wäre Taxifahren, ist es dann auch irgendwie nicht. Habe mich dann doch so ein bisschen in Jobs hin und her rumgeschlagen und bin im Handel gelandet, habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht, in einem Baustoffhandel und bin dann so an den Trockenbau geraten. Und genau, und dann war halt irgendwann dieses Jahr, okay, eigentlich bietet sich das ja hier irgendwie an, mir bringt das total viel Spaß. Die Branche ist so lebhaft und so ein Miteinander und da dachte ich, okay, vielleicht ist das doch irgendwie eine Möglichkeit.
Wahnsinn.
Und Franzi, wie war das denn beim Unternehmensübergang? Also du hast ja auch eine Schwester, hast du mir vorher erzählt, und hast das Unternehmen ja schon alleine übernommen. Ist das irgendwie finanziell oder rechtlich schwierig gewesen? Ich kann mir das ehrlich gesagt praktisch gar nicht so genau vorstellen, wie das funktioniert.
Also finanziell mussten wir jetzt, sag ich mal, nichts machen. Also ich habe halt die Firmenanteile geerbt vorab. Genau, und da hat Mama natürlich aus privaten Ansinnen ein Testament erstellt, wo dann aber auch nochmal berücksichtigt wird, was ich schon bekommen habe und was meiner Schwester dann halt irgendwann zustehen würde. Genau, aber sonst war da jetzt mit meiner Schwester kaum Austausch über das Finanzielle, sondern ich habe mit meiner Schwester von Anfang an drüber gesprochen, wenn du das auch machen willst, dann müssen wir uns irgendwie einigen. Und sie hat aber sofort gesagt, auf gar keinen Fall will ich damit was zu tun haben.
Wie war das bei dir damals?
Also ja, wie mein Vater mich fragte, ob ich in die Firma einsteigen möchte, habe ich meine Schwester gefragt und ich habe gesagt, wenn du das auch möchtest, dann bin ich raus, weil ich habe meine Schwester sehr lieb, aber zusammenarbeiten möchte ich mit ihr nicht. Also wenn einer oder der andere, und meine Schwester hat gesagt, sie will auf gar keinen Fall eine 60-Stunden-Woche und sie möchte auf gar keinen Fall selbstständig sein, und so war das für uns dann geregelt. Mhm. Und das ist heute auch noch gut so.
Und Sandra, ich komme ja auch aus einem Handwerksbetrieb. Mein Vater war Gaswasserinstallateur, hat sich selbstständig gemacht. Ich glaube, ziemlich um die gleiche Zeit, wie dein Vater sich selbstständig gemacht hat, 1969. Mhm. Witzigerweise, also genau gleich alt. Und wir haben natürlich auch als Kinder mitgeholfen im Unternehmen. Das kennen wir drei dann alle ganz gut. Der Umgangston war ziemlich rau. Und es war immer ziemlich handfest, also so als Frau. Und unsere Tochter wiederum, die jetzt 19 ist, liebäugelt auch manchmal so ein bisschen damit, ob sie vielleicht doch irgendwie was Handwerkliches machen soll. Und dann hat aber schon der Gaswasserinstallateur in Mannheim, wir wohnen jetzt in Mannheim, gesagt, naja, also er würde ihr nicht empfehlen, die Ausbildung zu machen, weil schon in der Berufsschule geht's da ziemlich hart zu. Und Sandra, war das immer so einfach in dem Handwerksbetrieb, gerade noch in unseren Jugendzeiten?
Also nein, es war nicht einfach. Also erstmal hatte ich mit den älteren Gesellen zu tun, da musste man sich schon seine Sporen verdienen. Und dann hatte ich zu dem Zeitpunkt mit ganz vielen Mitarbeitern zu tun, die damals aus Kroatien kamen. Der Kroatienkrieg war da, die Leute kamen hierher und waren das überhaupt nicht gewohnt, dass Frauen in Männerberufen tätig sind. Und da musste ich schon hart arbeiten und denen zeigen, dass ich nicht nur die Tochter vom Chef bin, sondern dass ich auch mit anpacken kann. Das heißt, Baustelle sauber machen, also alles so, was auch handwerklich ist, da mit ranzugehen. Auf den Baubesprechungen war das auch so. Ich war damals 21, 22. Wenn ich da reinkam, da musste ich mich schon gut vorbereiten. Also ich musste immer einen Schritt weiter sein als alle anderen, weil die Männer haben wirklich versucht, einen klein zu kriegen. Das war nicht einfach.
Und dieses Respekt verdienen, das ist, glaube ich, das Schwierigste überhaupt. Dieses, was macht man dann, was macht man in einer bestimmten Situation? Und wie hast du diesen Respekt dir dann auch wirklich erarbeitet?
Also erstmal habe ich unsere Monteure, habe ich auf Augenhöhe, bin ich denen begegnet. Und ich war mir auch nicht für nichts zu schade. Also ich bin wirklich die ersten 2 Jahre mit unserem Laster rumgefahren und habe Baustellen sauber gemacht, um auch erstmal das ganze Metier kennenzulernen. Und ich erinnere mich an eine Situation, da kam ich auf eine Baustelle, das war eine Teefabrik in Geesthacht. Und der Kollege hat nicht mit mir gesprochen, kein Wort. Und dann habe ich die Baustelle sauber gemacht und dann kam er zu mir und hat gesagt, wollen wir einen Kaffee trinken? Ich sage, hier ist eine Teefabrik, kannst vergessen. Und dann hat er mit mir gesprochen. Also man musste wirklich zeigen, dass man ein Teamplayer ist. Und dann wurde das auch besser.
Wow. Also und das als Chefin. Also du gehst ja eigentlich mit dem Kopf dahin, ich bin die Chefin, und trotzdem auch diese niederen Arbeiten machen. Und das schafft dann die Akzeptanz.
Genau,
ja.
Genau.
Franzi, wie war es bei dir?
Also schon ein wenig einfacher. Wenn ich so die Geschichten von Mama höre, wie es so früher war, hatte ich doch einen leichteren Einstieg und habe mehr Frauen auf der Baustelle schon angetroffen. Also gerade in den Leitungspositionen, Bauleitung, Architektur, da sind natürlich viele Frauen vertreten. Mittlerweile aber auch wirklich in den ausführenden Gewerken. Also wir haben viele Malerbetriebe, die von Frauen geleitet sind, wo Frauen arbeiten, Elektrikerinnen. Die schweren Berufe natürlich noch nicht so viel, aber wir werden mehr. Und auch das Miteinander auf der Baustelle ist doch ein anderer Ton als vor 20, 30 Jahren.
Und das ist dann sogar, also gerade das Thema Miteinander und erst recht ist es ein anderer Ton, weil es mehr Frauen auf den Baustellen gibt. Das sagen ja auch die Männer immer, dass wenn dann ein, zwei Frauen dabei sind, dass sie dann auch selbst manchmal froh sind, wenn sich der Ton etwas ändert, nicht wahr? Und da hattest du es dann einfacher und da bin ich selbst sogar auch erstaunt, wenn ich das nicht so mitkriege, dass die Frauenquote auf den Baustellen besser wird. Wahnsinn.
Ja, und ich habe von Mama ja auch genau das gelernt, mit auf der Baustelle anzupacken. Also ich war mir auch nie zu schade, mit aufzuräumen. Hatte auch tatsächlich Monteure, die das eher kritisch gesehen haben, wenn ich kam und das gar nicht so einzuschätzen wussten. Aber dann habe ich mit angepackt und die Paketenschraube weggeräumt. Und dann standen sie auf einmal alle da und waren eher so, nee, du brauchst hier gar nicht mit anpacken. Doch, mache ich. Also das wie gehört toll. Mit dazu.
Ja, das ist echt schön.
Und in unserer Branche ist es vielleicht ein bisschen anders, aber nichtsdestotrotz ja auch lange Zeit sehr männerdominiert gewesen. Und ich glaube, auch aus diesem Grund ist es für uns relativ üblich, sich auch einen Coach oder einen Mentor, Mentorin an die Seite zu holen, um sich da einfach ein bisschen ja Hilfe und Erfahrung an die Seite zu holen. Habt ihr sowas dann auch gemacht?
Also ich habe das nicht gemacht. Ich hatte auch gar nicht die Möglichkeit. Das war auch zu dem Zeitpunkt auch nicht üblich, sich einen Coach oder Mentor zu holen. Im Gegenteil, das zeigte immer so ein bisschen Schwäche. Ne, war es also auch psychologische Betreuung oder so gab es damals nicht. Das hat man halt nicht gemacht. Ich hatte ein tolles Team. Also ich hatte tolle Mitarbeiter damals, noch heute. Und ich habe aus dem Handel, also mit dem wir zusammengearbeitet haben, von großen Zulieferfirmen einen ganz tollen Support gekriegt, weil ich, das war ja kein Lehrberuf damals, also ich musste mir alles erarbeiten und ich war zum Beispiel mal 6 Wochen bei einer Firma, die stellt Deckenplatten her und habe da auch gewohnt und habe da so meine Erfahrung bekommen. Aber ein Coach, der vielleicht mich auch mental gecoacht hat, hätte, das haben wir nicht gehabt.
Franzi, du hast eben erzählt, dass heute alles so ein bisschen einfacher ist. Manches ist ja aber vielleicht trotzdem auch schwieriger. Was sind denn so die Herausforderungen, die dich tagtäglich bewegen?
Definitiv die Schnelligkeit. Also aufgrund der Digitalisierung ist es einfach immer schneller, mal eine Mail hinzuschicken und Sachen abzufordern oder Termine hin und her zu schmeißen. Das ist auf jeden Fall etwas, was mich manchmal überfordert, weil ich das Gefühl habe, ich muss alles sofort und gleichzeitig erledigen. Genau, das ist auf jeden Fall etwas, was wir auch so im Austausch haben. Genauso die Digitalisierung stellt uns auch jeden Tag auch vor Herausforderungen. Also inwieweit können wir da mitgehen, wie weit können wir es umsetzen? Auf der Baustelle, wir haben Kollegen, die haben kein Smartphone. Mittlerweile ist es aber gefordert, dass eine Fotodokumentation gemacht wird. Wie kriege ich das umgesetzt? Und das sind halt alles, wie kriege ich auch die Monteure, die wirklich ja von der Generation sind. Wir haben ohne E-Mails gelebt, wie kriege ich denen das kommuniziert, dass wir aber so mittlerweile arbeiten müssen und wie das, was jeder eigentlich, glaube ich, in seinem Leben privat oder auch beruflich kennt, ist der Bürokratiewahnsinn. Also wir versuchen, ein papierloses Büro umzusetzen, müssen teilweise gerade für öffentliche Arbeiten Revisionsunterlagen in dreifacher Ausführung in Ordnern abgeben, wo ich mich dann immer frage, wie soll man das umsetzen, dass wir irgendwann keinen Drucker mehr haben?
Boah, Franzi, und wenn du das so sagst, also ich habe jetzt gerade eben mit meinem Kollegen Andreas Scheuerle, der ist unser Deutschlandanalyst, und wir haben gerade eben, also heute Morgen bei unserer Morgenrunde, hat er gesagt, jetzt gerade wieder so Hintergrund, er kommt aus Stuttgart, Stuttgarter Mittelstand, und hat so erzählt, dass diese berühmten, tollen Mittelständler in der Region, dass die alle Riesenprobleme haben, weil sie zwischendurch Investitionen und Sachen entschieden haben auf Basis der Wirtschaftspolitik, die dann plötzlich wieder anders lief, weil wieder irgendwelche Entscheidungen revidiert wurden und dann noch die Bürokratie. Und wir waren uns mal wieder einig, also in Deutschland stellen wir uns wirklich auch manchmal oder ganz gerne sogar selbst das Bein, dass wir unseren Unternehmen, die unsere Stärke, unser Rückgrat sind in Deutschland, dass wir denen das Leben dann so schwer machen. Und auch da würde ich gerne als Volkswirtin jetzt euch die Frage stellen, weil mich das natürlich auch selbst interessiert, wie schafft ihr es trotzdem, euer Unternehmen in dieser Deutschlandwelt dann wettbewerbsfähig zu halten? Wie geht ihr damit um? Wie geht ihr auch damit um, jetzt gerade wieder, wo wir Angst haben vor Rohstoffmangel, Rohölmangel, ob wir noch Benzin kriegen? Wie schafft man es als Unternehmen trotzdem zu überleben?
Naja, auf jeden Fall flexibel bleiben. Immer hinschauen, was passiert gerade, vorausschauend arbeiten, Mitarbeiter auf jeden Fall mit ins Boot nehmen. Wir merken, dass unsere Mitarbeiter auch Ängste haben. Wie geht das weiter? Also die Baubranche ist ja jetzt gerade wirklich auf Talfahrt. Wir dachten, das wäre letztes Jahr so gewesen, ist es aber dieses Jahr. Also wichtig ist, Mitarbeiter mitnehmen und schauen, wo steht mein Betrieb und muss ich was umstrukturieren? Wir haben bis vor anderthalb Jahren ganz viel Großprojekte abgearbeitet. Da haben wir gesagt, das machen wir nicht. Wir konzentrieren uns auf weniger, dafür gute Qualität, Kundenbindung, also nicht jedes große Objekt mitnehmen, sondern wirklich unsere Kunden an uns zu binden, gute Beratung zu geben und immer zu schauen, wie entwickelt sich das Ganze gerade. Und das, finde ich, ist sehr wichtig.
Und das ist, glaube ich, auch, also das ist das, was ich als Volkswirtin auch immer hoffe oder sage, dass gerade die kleineren und mittleren Unternehmen mit ihrer Flexibilität und Anpassungsfähigkeit das auch so gut bewältigen. Und Franzi, du unterstreichst das auch, oder?
Genau, also das, da gehe ich komplett mit. Und was wir auch schon immer gesagt haben, der Austausch miteinander, also nicht nur bei uns im Team, also die Mitarbeiter mit reinholen, die bekommen mit, wie ist die Lage. Also wir haben sehr flache Hierarchien, wir arbeiten zusammen, wir sind ein kleines Team, die Kommunikationswege sind kurz. Aber auch nach außen hin zu kommunizieren, und da haben wir gerade drüber gesprochen, ich glaube, das ist auch eher etwas, was Frauen machen, zu sagen, alles klar, wir haben hier ein Problem, wen können wir mit ins Boot holen, wo können wir uns Informationen holen, also wieso ist es gerade so ruhig, warum haben wir keine Aufträge, liegt's an uns, das kann ich bei mir, kann ich suchen, aber ich werde ja nie den wahren Grund finden, dementsprechend kann ich bei meinen Kunden nachfragen, beim Handel nachfragen, in der Industrie nachfragen, und das haben wir auch gemacht, um einfach festzustellen, an welchen Stellschrauben können wir gerade drehen, wo haben wir überhaupt eine Möglichkeit. Wenn gerade keine Großprojekte laufen, dann kann ich mich auf den Kopf stellen und versuchen, günstige Preise abzugeben, aber es passiert ja gerade nichts. Und genau, einfach Informationen holen und Hilfe holen.
Ja, zuzugeben, dass man vielleicht auch gerade in der nicht besten Position ist und dann auch sich Hilfe zu holen und zu sagen, wie kann ich da rauskommen? Und ich glaube, da sind Männer eher, die dann schnell mal so Sachen verdecken und hier ist noch alles toll und hier ist noch alles golden, wo es vielleicht auch gar nicht mehr so ist. Und das ist, finde ich, auch den Mitarbeitern und auch den guten Kunden, also den Stammkunden gegenüber, eine unfaire Sache. Und da setzen wir auf immer offene Kommunikation mit allen.
Wenn ich mir das jetzt also vorstelle, Sandra, ein Unternehmen durch echt schwierige Phasen zu navigieren, dann hast du zwei Kinder großgezogen, eins davon sitzt hier, Franzi, und die Kinder sind manchmal krank, die haben Probleme, man braucht Zeit für die, man braucht aber auch Zeit fürs Unternehmen. Das war alles nicht so lockerflockig, und ausgeschlafen warst du wahrscheinlich auch nicht immer in der richtig harten Phase, Sandra. Was hast du denn in solch schwierigen Phasen für dich gelernt? Wie hast du dich weiterentwickelt?
Also das hat gedauert. Ich wollte immer alles alleine machen, ich wollte alles schaffen, der Haushalt sollte ordentlich sein, die Kinder sollten vernünftig zur Schule gehen, alles sollte perfekt sein, bis man das erste Mal vom Stuhl fällt. So, und dann habe ich mir halt ein gutes Netzwerk aufgebaut. Ich hatte habe es immer noch, eine tolle Familie. Meine Mutter hat mich sehr unterstützt, meine Schwester war da, meine beste Freundin, und ich musste lernen, Hilfe anzunehmen. Ich habe das erste Mal eine Putzfrau gehabt, die einmal die Woche kam, das war mir unangenehm. Also ich habe mir ein gutes Netzwerk aufgebaut, ich habe viel nachts gearbeitet und ich habe irgendwann auch gelernt, mir Freiräume zu schaffen. Also das Netzwerk zu nutzen, auch mal zu sagen, ich bin jetzt mal ein Wochenende alleine unterwegs und ich nutze und hol mir wieder die Kraft, um das weiterzumachen. Wenn ich heute darüber nachdenke, weiß ich nicht, wie Kinder in meine Welt gepasst haben. Also das war schon manchmal wirklich hart, aber es hat sich gelohnt.
Und das erweckt für mich ja so ein bisschen den Eindruck, als ob ihr wirklich viele Dinge auch ganz anders macht, bewusst anders macht, als vielleicht auch männliche Führungskräfte oder auch dein Vater das getan hätte, Sandra. Vor allem auch mit Blick auf eure Branche. Bekommt ihr denn manchmal die Frage gestellt, warum ihr sie nicht einfach so macht, wie vielleicht alle anderen Unternehmen sie tun würden?
Genau, also die Arbeitsweise damals war einfach eine andere. Da hieß es, okay, ihr müsst irgendwie arbeiten und Leistung schaffen und es wurde Druck aufgebaut. Und ich habe gelernt, das musste ich aber auch in den ersten Jahren erstmal lernen, da hatte ich natürlich einen super oder habe einen super Partner an meiner Seite, der mir halt irgendwann gesagt hat, okay Franzi, bis hierhin und jetzt musst du aber gucken, dass du dir irgendwie Hilfe holst oder eine Veränderung schaffst. Und das habe ich auch getan in verschiedenster Weise und habe gelernt, es ist effektiver, wenn wir mit Kräften arbeiten und sinnvoll einsetzen und auch bei meinen Mitarbeitenden. Und ich glaube, das ist auch etwas, was viele Unternehmen mittlerweile umsetzen, zu sagen, alles klar, wir müssen nicht 50, 60 Stunden die Woche arbeiten, sondern wir müssen sinnvoll arbeiten. Und dann heißt das auch, dass mein Kollege um 13 Uhr Feierabend machen kann, weil er ist fertig, ist vielleicht noch erreichbar über das Handy oder macht sein Handy aus, aber ich bin heute mit meinem Job fertig und ich mache jeden Tag 2 Stunden Sport und jeder weiß, dass die Person nicht zu erreichen ist. Und genau das Gleiche habe ich für mich auch abgefordert, zu sagen, alles klar, ich habe keine festen Arbeitszeiten, ich kann mir das selber einteilen, bedeutet aber auch, ich mache mal freitags um 10 Feierabend, weil ich gerne für mich einen Termin wahrnehmen möchte, der mir privat einfach sehr viel bringt und mir Ruhe schafft und den Ausgleich schafft. Und das kriegt man natürlich in der jetzigen Arbeitswelt immer mehr mit und ich finde einfach die Diskussionen, die da sind, zu sagen, okay, wir müssen mehr arbeiten, ist einfach nicht zielführend und sinnvoll für keinen in der Arbeitswelt.
Selbstschutz ist da das Stichwort, würde ich sagen. Und dieses Selbstschützen, sich selbst schützen, Selbstfürsorge, wir für uns alle aufpassen, das ist auch nochmal sowas, wo ich jetzt gerne auch zum Thema Finanzen übergehen wollen würde. Nämlich, ihr habt ja hoffentlich bei eurem Unternehmen, ich bin mir sogar ziemlich sicher, es geschafft, dass ihr Geld verdient mit dem Unternehmen. Das ist ja schon so ein Thema bei Unternehmerinnen und Unternehmern, dass man schafft und schafft und schafft und schafft, aber manchmal gar nicht mehr aufpasst, ob man überhaupt noch Geld verdient oder nicht sogar Geld draufzahlt bei dem Unternehmertum. Ich weiß es selbst auch noch aus den Zeiten meines Vaters. Meine Mutter war eine ziemlich gute Unternehmerin, die hat immer aufgepasst, dass wir Geld verdient haben, aber es gingen ganz schön viele Unternehmen, Nachbarunternehmen auch in die Insolvenz, weil die Tag und Nacht gearbeitet haben und nicht drauf geachtet haben. Erstens mal, dass sie Geld verdienen und zweitens, und jetzt sind wir bei unser aller Thema, dass sie mit dem Geld, das sie verdienen, auch für die Zukunft vorsorgen. Weil gerade bei Unternehmerinnen und Unternehmern, ihr zahlt möglicherweise nicht oder nicht so viel in die gesetzliche Rentenversicherung ein, wie es Tanja Heinrich und ich tun beispielsweise. Und jetzt die Frage an euch beide in Sachen finanzielle Vorsorge, Zukunft, finanzielle Zukunft vorsorgen. Was macht ihr denn da so?
Also erstmal zahle ich auch in die gesetzliche Rentenversicherung ein, genau, da bin ich drin geblieben. Ich zahle auch oder bin auch in der gesetzlichen Krankenkasse mit drin, weil ich sehr viel davon halte, dass wir in einem Solidaritätsstaat leben und uns gemeinsam unterstützen sollten. Und ich finde, das sollte auch klares Umdenken geben, gerade bei den Top-Verdienern, zu denen ich noch nicht dazu gehöre, weil ich im Moment eher gucken muss, dass ich mein Unternehmen wieder ins Laufen kriege und sehr viel Investitionen getätigt habe, die aber für mich zukunftstragend sein sollten. Außerdem habe ich halt vor 2 Jahren mit meinem Mann zusammen mit der DK auch eine Altersvorsorge angefangen. Das bringt mir aber nicht so viel Spaß, deswegen kümmert sich nicht drum, er guckt da ab und zu rein. Genau, und ich habe halt auch noch eine Versicherung, in die ich einzahle für die Rente. Ich habe halt die Möglichkeit, finanziell vorzusorgen, das ist auch ein großes Privileg. Hab aber auch gerade, dass ich sage, okay, das ist für mich fürs Alter. Das heißt, ich muss jetzt vielleicht gerade ein bisschen zurückstecken, um halt später leben zu können.
Und Sandra, willst du sogar auch was preisgeben von deinen finanziellen Erfahrungen? Gerade auch, du warst ja eine Zeit lang alleinerziehende Mutter, nicht wahr? Und dieses Unternehmen, also ging das da auch? Hast du heute auch schon so ein gutes Gefühl in Sachen, ich habe genug gemacht finanziell? Hast du Tipps?
Also wie ich die Firma übernommen hatte, war die Firma mit über 500.000 D-Mark in den Miesen.
Wow.
Und ich hatte gar keine Erfahrung, was Geld angeht und habe mir da tatsächlich Hilfe geholt. Ich habe mir damals von der KfW einen Berater geholt, der mir erstmal meine Firma erklärt hat, die ich ja nun plötzlich übernommen habe und habe dann zusammen mit der Sparkasse einen Plan erarbeitet, wie ich über viele Jahre diese Schulden abgearbeitet habe, aber auch noch mit den Kindern leben konnte. Also wir brauchten ja auch Geld zum Leben und habe in der Zeit aber überhaupt keine finanziellen Rücklagen geschaffen. Und als der Punkt erreicht war, dass diese Schulden abgetragen waren und ich dann Geld verdient habe, habe ich auch zusammen mit der Sparkasse mit ihrem Kollegen Herrn Fubel ein gutes System erarbeitet, dass ich dann jetzt auch, wenn ich jetzt irgendwann in Rente gehe, also nicht mehr arbeite, ein gutes Polster habe, um den Rest meines Lebens, was hoffentlich lange ist,
gut überstehen
hört sich ein bisschen blöd an.
In finanzielle Freiheit.
Dass ich genießen. Eine finanzielle Freiheit habe. Und ich muss sagen, dass ich in den letzten 10 Jahren auch richtig gutes Geld verdient habe. Also da haben wir ganz viel getan und gemacht und wir haben viel gearbeitet. Aber da habe ich dann auch gutes Geld verdient. Aber bis diese Schulden abbezahlt waren, hatte ich gar keine Möglichkeit, Geld anzulegen oder daran zu denken.
Und wenn du sagst, also gerade in den Zeiten, in denen gutes Geld verdient wird, dass man da eben als Unternehmerin auch nicht nur neu investiert. Franzi, du hast ja gerade das Thema angesprochen, viel von dem, was man da gewinnt, investiert man wieder neu, aber einen Teil auch wieder, Stichwort gesunder Egoismus, für sich selbst anzulegen.
Ja? Ist ja auch quasi eine Investition in meine Zukunft irgendwann.
Oh ja, stimmt, genau. Investition ist Investition. Und das Thema Kredit bei der Unternehmensübergabe, mit dem ich muss jetzt meine Schwester oder meine Geschwister auszahlen, das war bei euch eigentlich dann nie das Thema, weil das ja auch oft beim Unternehmensübergang ein ganz großes Thema ist, wenn ein Kind dann übernimmt und den anderen Kindern was auszahlen muss. Aber das habt ihr ja in die Zukunft verschoben, oder?
Ja, und unsere Unternehmensform hat es halt zugelassen, dass wir nicht große finanzielle Werte überschreiben mussten. Mhm. Da ging es halt wirklich um die Anteile des Unternehmens. Genau, und dann hat man mal einfach aus familiärer Ansicht, und was mir auch wichtig ist, dass es nicht heißt, wenn irgendwann meiner Mama was passiert, dass meine Schwester und ich in einen Streit geraten, weil ich habe auch meine Schwester sehr doll lieb und ich möchte mich nicht mit ihr über Familiengeld unterhalten. Und dafür hat Mama halt auch vorgesorgt.
Das ist echt sehr vorausschauend dann gelöst. Da haben Frauen auch miteinander geredet, habe ich den Eindruck. Ja.
Und ich glaube, Franzi, wir müssen noch mal über das Thema, dass Geld vielleicht doch ein bisschen Spaß machen kann oder Geldanlage reden und darüber, dass man nicht den Mann alles machen lassen sollte. Das ist nämlich sonst unser Podcast-Thema.
Ja, also ich sag mal so, mein Mann ist Pädagoge, also es ist schon klar, wer eigentlich das meiste Geld in unserem Haushalt verdient.
Jetzt würde ich doch nur gerne eins, wenn wir schon am Lachen sind, noch eins fragen. Ist, glaube ich, nicht ganz vorbereitet, aber trotz allem, wenn ihr so zurückdenkt, ihr arbeitet oft mit Männern zusammen, ihr arbeitet viel mit Männern zusammen, so mal diese ganz provokativen Sprüche von den Männern. Habt ihr da so Tipps und Tricks, wie man da gut pariert, wie man damit umgeht, wenn sie mal wieder so ganz provokativ sind? Passiert bei euch nie.
Also wie man in jedem guten Coaching irgendwie lernt, sich gerade machen, das bringt ja immer schon super viel, also in allen Situationen. Ich hatte da letztens ein Telefonat, ich weiß, die Person sieht mich nicht, aber ich bin aufgestanden und habe mich gerade hingestellt und und das war ein einfacheres Telefonat, als hätte ich mich hinterm Schreibtisch versteckt, hinter meinem riesen Bildschirm. Also das ist schon mal hilfreich.
Also sogar, wenn das Gegenüber dich nicht sieht, aber dich aufrecht hinstellen und dann denken, hier mit mir nicht. Das ist ein guter Trick, das gefällt mir. Sandra, ist auch noch eine gute Idee?
Ja, also ich habe das manchmal in einem Telefongespräch, wenn das jetzt auch mal ein nicht so angenehmes Thema ist, dass Männer ganz schnell auf diese Schiene kommen, naja, ihr Frauen, und nehmen Sie das mal nicht persönlich. Dass ich dann einfach sage, so, guter Mann, wir halten jetzt mal den Ton etwas flach. Wir haben hier eine Sachlage und wir kümmern uns um diese Sachlage. Und wie es mir dabei geht, das hat sie überhaupt nicht zu interessieren. Und wenn man diesen Satz sagt, hier geht es um eine Sache, die haben wir jetzt gemeinschaftlich zu klären. Und wenn ich da ein Beispiel nennen darf, wir hatten eine Baustelle, dort wurde eine Decke eingebaut und die Lampenlöcher waren nicht so, wie sie sein sollte. Und 4 Männer haben diskutiert und Franzi kam an und sagt, was haben wir denn für ein Problem? Wir ändern jetzt erstmal diese Lampenlöcher, dass diese Lampen reinkommen. Und dann können wir uns drüber unterhalten, wer ist schuld, wer bezahlt das? Die Lampen müssen dort rein. Und da hat mich der Kunde angerufen und hat gesagt, ich wollte ihm mal sagen, das ist eine ganz tolle Geschichte. Da kommt eine Frau, sagt, wir machen das jetzt. Und hinterher können wir uns streiten, aber hier bitte nicht vor unserem Endkunden. Der hat hier eine Lampe. Und das finde ich super. Und da sind Frauen viel, viel besser davor.
Und auch pragmatischer an der Stelle. Vielen, vielen Dank, ihr zwei, für eure vielen persönlichen Einblicke als Unternehmerin, die ihr uns heute mitgebracht habt und dass ihr eure Erfahrungen mit uns geteilt habt. Wir sind in 2 Wochen wieder mit einer neuen Podcast-Folge da und hoffen natürlich auch, dass unsere Zuhörerinnen wieder mit dabei sein werden. Und falls ihr auch einen Themenwunsch habt, den ihr unbedingt loswerden möchtet, dann könnt ihr uns jederzeit auf podcast@deka.de schreiben. Vielen Dank auch an die Sparkasse Südholstein für die Einladung und bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.